Herr Steinitz, auf Seite 19 Ihres Buches heißt es, die ökonomische und soziale Entwicklung Deutschlands, der alten wie der neuen Bundesländer, seit der Vereinigung ist nur richtig zu verstehen und zu bewerten, wenn diese Zeitspanne nicht für sich, sondern vor dem Hintergrund der vergangenen Entwicklung der beiden deutschen Staaten nach dem Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland 1945 betrachtet wird. Zitat Ende. Gut, dann gehen wir mit Ihnen doch einmal zurück in die Vergangenheit und fragen nach den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen für die DDR und die BRD-Ökonomie.
Ja, in allgemein ist in wirtschaftshistorischen Analysen wird davon ausgegangen, dass nach der Zerschlagung des Faschismus etwa die Zerstörung in Ost und West ähnlich war. Es gab im Potsdamer Abkommen die Verpflichtung, Reparationen zu zahlen, die natürlich nur ein Teil der Zerstörungen in den Ländern, vor allem Polen und Sowjetunion, umfassten. Es war ursprünglich als Aufgabe für Gesamtdeutschland, also für alle Teile Deutschlands gedacht. Zunehmend zogen sich die westlichen Besatzungszonen daraus zurück. Im Prinzip kann man sagen, über 90% der Reparationsleistungen wurden von zunächst der sowjetischen Besatzungszone, dann von der DDR geleistet. Das hat ganz einschneidende Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft gehabt, sodass 1950 eben das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, so wird allgemein die Wirtschaftsleistung zum Ausdruck gebracht, nur ein Drittel der westlichen Länder betrug.
Ein Vorteil der westdeutschen Ökonomie war auch noch, wenn ich das richtig sehe, nicht nur, dass sie sich verabschiedet haben aus den Reparationszahlungen an die Sowjetunion, sondern dass sie auch noch Marshallplanhilfe bekamen, richtig?
Ja, das wirkte faktisch in derselben Zeit, dass die hohe Belastungen auf der einen Seite und dann in der Bundesrepublik die Initialzündung durch den Marshallplan entstand. Und noch ein drittes würde ich in dem Zusammenhang erwähnen, Koreakrieg. Westdeutschland oder die Bundesrepublik war ja nicht einbezogen, hatte im Unterschied zu den heutigen kriegerischen Auseinandersetzungen in Irak oder Afghanistan nichts damit zu tun, aber die anderen Länder, USA und auch Frankreich, Großbritannien, waren durch militärische Ausgaben stark eingebunden. Und das konnte Westdeutschland nutzen, um eine starke Exportoffensive zu starten. Also diese Jahre sind dann durch einen Exportboom und damit einen Antrieb für die Wirtschaftsentwicklung gekennzeichnet. In Ostdeutschland war das wieder umgekehrt. Die Sowjetunion hat da gerade in dieser Zeit erhöhte Anstrengungen zur Stärkung ihres Rüstungspotenzials gemacht und daraus ergaben sich auch bestimmte Aufträge an die DDR-Zulieferungen, die eine weitere Benachteiligung, Erschwernis bedeuteten.
Wie entwickelten sich dann die BRD und die DDR im Laufe der 4 Jahrzehnte ihres Bestehens in ökonomischer und sozialer Hinsicht?
Es gab ja zunächst sehr enge wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Ost und West. Die wurden zunehmend nach 1946 abgebaut und dann mit der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 auf ein Minimum reduziert schrittweise. Und das wirkte sich auf die DDR verstärkt aus, weil sie in viel höheren Grade von Wirtschaftsleistungen, vor allem Schwerindustrie und auch Rohstofflieferungen aus westlichen Teilen Deutschlands angewiesen war. Daraus ergaben sich Konsequenzen, sie musste bestimmte neue Industriezweige wie Eisen, also Metallurgie aufgebaut werden, bestimmte Kapazitäten, Schwerindustrie, Schwermaschinenbau, auch der Grundstoffchemie in Leuna wurden damit notwendig, um eine doch einigermaßen proportionale Wirtschaft zu entwickeln und auf eigenen Füßen stehen zu können. Das beanspruchte sehr stark das Investitionspotenzial und rückte auf andere Bereiche, vor allem der Konsumgüter, Leichtindustrie. Und das wirkte sich dann auch aus in Rückständen, in Lebensniveau und in Erfüllung Nachfrage nach neuen, modernen Konsumgütern. Entscheidend für die Entwicklung in der DDR waren die Rohstofflieferungen, die wir erhielten, aus der Sowjetunion, teilweise aus Polen, dass im Rahmen dieses RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, eine relativ selbstständige ökonomische Entwicklung möglich wurde, die aber ständig abhängig war von der in der Sowjetunion und in Zeiten als stärkere militärische Ausgaben dort oder anderer Probleme wurden dann zum Beispiel die in späteren Jahren die Erdöllieferungen oder Waldstahllieferungen reduziert und das rief wieder neue Probleme hervor. In Einsatz der Investitionen müsste mehr für Braunkohle eingesetzt werden und Disproportionen in der Wirtschaft. Das waren bestimmte ökonomische Hintergründe für die zurückbleibende Konsumption und für ständig auftretende Versorgungsmängel. Ein weiterer Faktor, der jetzt mit der inneren Struktur der DDR zu tun hat, lag darin, dass durch eine Überzentralisierung der Planung und Leitung die Betriebe, die Unternehmen, also die wirtschaftenden Einheiten einen viel zu geringen Spielraum hatten für eigene Entscheidungen und zu viel also reglementiert wurde von oben. Das war dann in den verschiedenen Phasen etwas unterschiedlich. Es gab in den 60er Jahren der Versuch, bekannt unter dem Stichwort neues ökonomisches System der Leitung und Planung, also NÖS, NÖS abgekürzt, wo versucht wurde, eben die Überzentralisierung abzubauen, größere Spielräume den Betrieben zu geben für eigene Entscheidungen über die Produktion und sich stärker auch zu interessieren an den Ergebnissen, vor allem auch an einem Gewinn, das heißt an der Effizienz. Früher wurde der Gewinn fast hundertprozentig abgeführt und die Betriebe bekamen ihre Investitionen zentral zugeteilt. Jetzt wurde versucht, eine unmittelbare Kopplung herzustellen zwischen Gewinn und den Investitionsmöglichkeiten. Das heißt, ein Betrieb mit einer relativ günstigen Effizienz hat auch bessere Möglichkeiten, Modernisierung seines Maschinenparks und neue Erzeugnisse herzustellen. Dieses Experiment, kann man sagen, mit dem neuen ökonomischen System wurde aber frühzeitig abgebrochen, bevor es wirklich umfassend angewandt werden konnte. Einmal auf Druck der Sowjetunion, deren Planungs- und Leitungssystem ja übertragen wurde auf alle anderen osteuropäischen Länder und die nicht gerne sahen ein anderes Modell des Funktionierens. Und dann gab es natürlich auch sehr einflussreiche Kräfte in der Führung der SED in der DDR, unter anderem mit Honecker, und die dieses Experiment nicht gerne sahen und wieder zu der alten Form zurückkehren wollten, vor allem weil sie doch fürchteten, mit einer größeren Selbstständigkeit der Unternehmen, mit dem Abbau der zentralen Planung wurde die Macht, auch politisch-ökonomische Macht der Zentrale geschwächt werden und in ihrem Verständnis eben eine Gefahr auftreten.
Sie sagten es schon, es gab eine hohe Abhängigkeit der DDR von den Rohstofflieferungen der Sowjetunion. Mitte der 70er Jahre erklärte die Sowjetunion, sie könne nur noch die Hälfte des DDR-Bedarfs an Rohstoffen liefern. Außerdem erhöhte sie den Bezugspreis für ihr Erdöl zwischen 1970 und 1980 um das 5,3-fache. Theoretisch hätten sich dann natürlich auch die Produkte der DDR, also die Industrieprodukte und die Investitionsgüter, die in die Sowjetunion geliefert worden sind, vom Preis erhöhen müssen. Handelte es sich bei den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Sowjetunion und DDR Ihrer Meinung nach um gleichen oder ungleichen Tausch?
Ja, meiner Meinung nach kann die Frage nicht einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden. Vielleicht zunächst in Rohstoffpreisen, vor allem Erdöl war ja davon betroffen. Die DDR und auch die anderen Länder, die Erdöl importierten, hatten ja erst einen Vorteil daraus, weil es gab feste Preise für die Erdöl und in dieser Zeit gab es ja diese sprunghafte Erhöhung der Erdölpreise auf den internationalen Märkten. Mehrere Jahre hat die DDR Erdöl zu billigeren Preisen bezogen als international, also auf dem kapitalistischen Weltmarkt üblich waren. Das wurde dann von der Sowjetunion korrigiert Und sie haben die Preise jetzt auf dem allgemeinen Niveau festgelegt, kapitalistischen Weltmarktniveau. Und die wurden für 5 Jahre stabil gehalten. Das war auch ein teilweise Vorteil. Bis zur letzten Stufe, wo faktisch eine jährliche Anpassung an die Preisentwicklung erfolgte. Bei den Lieferungen der DDR gab es auch bestimmte Anpassungen, aber die kann man also vergleichbar, war 10:1 oder so. Also die Konsequenz war, dass die DDR eben das teilweise Mehrfache liefern musste für dieselbe Menge. Und das hat natürlich auch stark belastet. Und die Sowjetunion hat natürlich ihre Stärke ausgenutzt, auch um bestimmte Dinge aufzudrücken der DDR-Produktion. In der Beziehung waren es ungleiche Beziehungen und wurden auch bestimmt von der Sowjetunion als die dominante, auch politisch und auch wirtschaftlich stärkste Macht innerhalb der RGW-Staaten. Es gab, würde ich sagen, insgesamt schon Ansätze für eine gleiche Behandlung bei der Preisentwicklung, waren sehr ausführliche Preisverhandlungen. Es war nicht eine solche Beziehung, sagen wir, wie im kapitalistischen Weltmarkt zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern, die völlig abhängig waren von den Strukturen und von den Finanzbeziehungen, Schulden und wie das entsprechende Auflagen durch die Internationalen Währungsfonds. Also in der Beziehung gab es Fortschritte, aber ich würde sagen, es gab noch nicht die Beziehungen zwischen politisch, ökonomisch gleichberechtigten Staaten und wo nicht primär von nationalen Interessen, sondern von den gemeinsamen Interessen aus die ökonomischen Beziehungen gestaltet wurden.
Zusammenfassend, Herr Steinitz, ist Ihrer Meinung nach die DDR-Ökonomie reformierbar gewesen auf Grundlage des sozialistischen Eigentums?
Ja, das ist eine komplizierte und auch unter Linken oder Sozialisten umstrittene Frage, wobei ich hier jetzt auch zwei Dinge unterscheiden würde. Das eine ist, da ist war sie prinzipiell reformierbar, und die zweite, zu welchem Zeitpunkt war sie noch reformierbar? Also meine Meinung ist, sie war grundsätzlich reformierbar, aber das hätte natürlich Voraussetzungen bedeutet. Reformierbar, also wirtschaftliche Reform ohne Änderung der auch politischen Demokratie, Freiheitsbedingungen wäre nur eine halbe und keine echte Reform gewesen. Das heißt, es hätte auch bedeutet, teilweise Aufgaben der zentralistischen Macht und der absoluten Führungsrolle der SED bei allen Entscheidungen hätte eine wirkliche Demokratisierung verlangt und damit auch ein anderes Eingriffe oder Veränderungen im politischen System. In dem Sinne ist die Ökonomie nicht unabhängig von politischen Bedingungen zu gestalten. Es wären auf bestimmten Gebieten durchaus Reformen möglich, und die Frage wäre, inwieweit die hätten fortgesetzt werden können zu einer wirklichen Demokratisierung. Die Grundfrage der Reformierung war nicht nur die stärkere Nutzung von Marktkategorien und stärkere Selbstständigkeit der Betriebe, eigene Entscheidungen, sondern auch einer realen Einflussnahme der Belegschaften. Ich sehe nicht die Lösung daran wie in Jugoslawien mit Gruppeneigentum, aber das war das Grundproblem, ein Grundproblem in der DDR, das gedacht wurde, Verstaatlichung, das ist gesamtgesellschaftliches Eigentum, damit ist die Eigentumsfrage gelöst. Nein, das war hätte sein müssen ein erster Schritt und dann eine reale Vergesellschaftung, Demokratisierung dieses Eigentums, dass die Produzenten und die gesamte auch Zivilgesellschaft, also die Region auch mit Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie die Produktion sich entwickelt. Meiner Meinung nach könnte man Prager Ereignisse, also Prager Frühling, Einmarsch der Sowjetunion und anderer sagen, das war der Schnittpunkt, wo eigentlich zeigt, dieses System ist nicht mehr reformfähig. Ja, Also meine Meinung ist, es gab prinzipiell Möglichkeiten, die wurden durch die Starrheit des Systems immer mehr unterdrückt und zum Schluss war Reformfähigkeit vorbei.